Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
Tja, mein Name ist Roland Vogel, ich bin der Finanzvorstand der Hannoverer Gruppe.
Wo auf der Welt hat's denn gescheppert, gewütet, gestürmt, gebrannt und geflutet? Dass es jetzt bei Ihnen auch ein bisschen zumindest scheppert, wütet und stürmt in der Bilanz. Auch wenn Sie schreiben, ja, es war im Rahmen der Erwartungen.
Ja, also die Belastung im dritten Quartal, wenn man sie alleine betrachtet aus Naturkatastrophenschäden, die lagen genau in unseren Erwartungen. Das heißt, all das, was wir so zu erwarten hatten, ist auch dieses Mal tatsächlich passiert. Im ersten Halbjahr lagen wir mit den tatsächlichen Schäden noch deutlich unter den Erwartungen. Das heißt, im dritten Quartal alleine waren das 265 Millionen, die an zusätzlichen Belastungen dazugekommen sind. Ganz wesentlich, wenn Sie nach den Lokationen fragen, war dieses Mal Japan, Asien. Das heißt, wir haben drei größere Taifunschäden, die ja auch da Namen haben, die wir hier aber teilweise nicht so gut aussprechen können. Der eine, der teuerste, das war Jebi, der ist auch leicht auszusprechen, der hat uns gut 100 Millionen gekostet. Insofern, Sie haben das gesagt, es hat tatsächlich gestürmt. Wenn wir das gesamte Jahr betrachten, dann liegen wir mindestens hier bei uns netto, das heißt, wir geben ja auch einige dieser Schäden wieder an andere weiter. Da liegen wir netto schon noch deutlich unter den Erwartungen für das Gesamtjahr, so wie wir sie aus den Vergangenheiten dann hochrechnen.
Auf Jahressicht, was könnten da noch an Schäden bis zum Jahresbilanzende, Stichtag dazukommen? Also Norditalien, da scheint es ja ziemlich nass zu sein.
Ja, das ist natürlich jetzt schwer abzuschätzen. Da werden sicherlich Schäden kommen. Hier stellt sich immer die Frage, wie hoch ist die Versicherungsdichte? Sind große Industriekomplexe betroffen? Hier sind die Bilder, die man sieht, die sind nicht immer in direktem Zusammenhang mit der Schadenlast. Denn da, wo es dann für uns teuer wird, das sind, wie gesagt, eben größere Industriekomplexe, größere Betriebsunterbrechungsschäden. Insofern wird es da sicherlich zu Schäden kommen. Hier sicherlich noch nicht abzuschätzen. Wir haben einen weiteren Hurrikan gehabt am Anfang des Quartals namens Michael. Im dritten Quartal hatten wir Florence. Florence liegt wahrscheinlich netto so in etwa bei 40 Millionen für uns. In diesem Bereich sollte auch Michael sich in etwa befinden. Da werden wir natürlich jetzt noch Informationen über das vierte Quartal hinweg bekommen. Darüber hinaus gab es auch ein, zwei Feuer und Schäden und Explosionen. Aber bislang muss man sagen, hält sich das noch in dem Rahmen, den wir dafür abgesteckt haben. Vielleicht hier auch nochmal erwähnenswert, ich hatte das schon gesagt, dass wir auch eigene Rückversicherung speziell für Naturkatastrophen kaufen. Die ist bisher noch nicht so besonders belastet gewesen. Das heißt, selbst sollte noch etwas oder sollte noch außergewöhnliche Dinge im vierten Quartal passieren, würden wir zunächst einmal unser eigenes Großschadenbudget noch haben. Das sind noch 460 Millionen. Darüber hinaus haben wir noch eigene Retrozessionen, so nennen wir das, was wir selber noch in Rückdeckung geben, sodass wir hier relativ ruhig schlafen im Moment.
Das finde ich eigentlich spannend. Da will ich jetzt gleich mal nachhaken. Wie lang ist eigentlich so die Kette eines Schadens? Ja, und dann stellt sich noch die zweite Frage. Was zahlen Sie denn von diesem Schaden? Was geben Sie wieder weiter? Ja, und kann man vielleicht auch sagen, wie viel Prozent von einem Schaden trägt in der Regel der Rückversicherer?
Das ist wirklich schwer zu sagen, weil es natürlich wirklich auf den Schaden ankommt. Je größer das Schadenereignis als solches ist, desto höher wird es von den Rückversicherern getragen. Das mag jetzt für denjenigen, der sich da
nicht... Ist das so vertraglich festgelegt?
Naja, also wenn wir zum Beispiel sagen, wir übernehmen, normalerweise ist die Naturkatastrophenrückversicherung eine nicht proportionale Rückversicherung, das heißt, wir nehmen nicht einen proportionalen Anteil des Schadens, sondern wir übernehmen den Anteil ab einer gewissen Schadenhöhe. Das heißt, der Erstversicherer sagt, die ersten 50 Millionen eines einzelnen Schadenereignisses, die ersten 10 Millionen oder die ersten 100 Millionen, das liegt natürlich an seiner eigenen Größe und seinem Risikoappetit, die trägt er selber und danach kommt die Rückversicherung. Das heißt, habe ich jetzt einen Schaden, nehmen wir mal, bleiben wir bei dem Beispiel desjenigen Versicherers, der alles kauft, was über 100 Millionen ist, und kauft sich eine Deckung 300, 400 Millionen über 100 Millionen. Wenn der Schaden 150 Millionen ist, dann werden 2/3 vom Erstversicherer getragen und 1/3 von den Rückversicherern. Ist es ein Großschaden, also wirklich sind es 400 Millionen, dann trägt die Rückversicherung das Dreifache dieses Schadens. Insofern liegt es eben tatsächlich daran, wie groß die Einzelschadenereignisse sind, wie viel dann tatsächlich in Rückdeckung geht. Und tendenziell, je größer die Einzelschäden, desto höher sind die Rückversicherer betroffen. Je kleiner die Einzelschäden sind, desto weniger ist dann die Rückversicherung betroffen. Und es bleibt vieles im Selbstbehalt der Versicherer. Deswegen ist jetzt eine klare Regel, X% gehen in Rückversicherung, schwer aufzustellen.
Ja, und davon gehen dann bei Ihnen auch wieder zu anderen weiter. Man braucht Reserven dazu teilweise. Was sind denn Spätschadensreserven? Gibt's dann auch Sofort- und Schnellschadensreserven?
Ja, also wenn wir da ein bisschen in die Technik der Rückversicherung hineingehen, wir müssen einfach davon ausgehen, dass Schäden angefallen sind, von denen wir eventuell noch gar keine Existenz, deren Existenz wir nicht kennen. Die Erfahrung sagt aber, es gibt welche. Das liegt auch daran, dass ein Versicherungsnehmer das erstmal erkennen muss. Dann muss er es an seinen Erstversicherer melden. Der Erstversicherer überprüft diese Schadenmeldung und gibt es dann eventuell weiter an den Rückversicherer. Und manchmal muss er auch Schäden sammeln. Und erst ab einem gewissen Zeitpunkt geht es weiter an den Rückversicherer, sodass wir hier eine zeitliche Verzögerung haben. Und wir stellen dafür Spätschadenreserve auf der Erfahrung der Vergangenheit. Das heißt, wir wissen, in einer bestimmten Branche müssen wir mit einer Schadenbelastung von X rechnen. Und die wird dann auch in der Reserve berücksichtigt, obwohl wir den Einzelschaden noch gar nicht kennen. Das nennen wir Spätschadenreserve. Es gibt auch noch einen englischen Ausdruck, wie es immer einen gibt. Das heißt IBNR, das heißt Incurred but not reported. Das heißt, das zeigt es ein bisschen besser. Der Schaden ist eingetreten, aber wir kennen ihn noch nicht und dafür stellen wir Reserven.
Da bleibe ich nochmal bei den Reserven. Wie viele Reserven haben Sie eigentlich auf der hohen Kante? Und wie teilt sich das so ein bisschen auf? Also Cash ist klar wahrscheinlich, dann gibt's Reserven, die sind verkaufbar. Aktien haben Sie ja wenig mittlerweile, Sie haben ja letztes Jahr viele verkauft. Ja, und dann haben Sie wahrscheinlich die härteste Währung der Reserven noch, dann Immobilien wahrscheinlich. Und Verträge mit anderen Versicherern.
Naja, also wir sind jetzt ein bisschen in der Aussage gesprungen von der Aktiv- und der Passivseite. Die Reserven, die wir bilden, das sind hier die Prämien, die wir am Anfang eines Vertrages erhalten, ja, und die wir später ausbezahlen, okay, und dann in der Zwischenzeit anlegen. Wir sind jetzt sicherlich als Rückversicherer auch auf eine vorsichtige Reservierung angewiesen. Zum Beispiel sind die eben diskutierten Spätschadenreserven eine Technik dafür, sodass wir sagen, wir sind immer gut reserviert. Dann haben wir die Prämie erhalten für die Risiken, die wir übernehmen, und legen sie auf der Aktivseite an. Die Aktivseite, dadurch, dass wir sehr intensiv auch prüfen, wann diese Schäden denn voraussichtlich zur Auszahlung kommen werden, ist für den Finanzvorstand, das heißt also auf meinem Schreibtisch, ist wichtig, dass das, was wir Maturity Matching nennen, das heißt die Duration der Kapitalanlagen, dass das auch in etwa dem Auszahlungszeitpunkten der Reserven entspricht, dass das dann, wann wir das Geld an unsere Kunden weitergeben müssen. Das tun wir im Wesentlichen mit festverzinslichen Wertpapieren, die nämlich eine feste Laufzeit haben. Hier kann ich sagen, ich weiß, dass ich von den 40 Milliarden, die auf der Aktivseite in verschiedenen Assetklassen angelegt sind, aller Voraussicht nach x Millionen nach 5 Jahren ausbezahlen werden muss. Und dann kaufe ich mir dafür 5-jährige festverzinsliche Wertpapiere und habe damit auch das Risiko eben aus der Bilanz bekommen, hier vielleicht zwischenfinanzieren zu müssen.
Und wann kommt ein Schaden in die Bilanz? Dann, wenn Sie bezahlen? Dann, wenn Sie ihn zurückstellen?
In der Bilanz ist er natürlich, wenn wir von ihm Kenntnis erlangen, das heißt sofort und selbst wenn wir noch nicht Kenntnis von ihm haben, aber davon ausgehen müssen, dass er passiert, dann wird er sofort auf der Passivseite als zukünftige Verbindlichkeit berücksichtigt. Wir sind auch ein Haus, wo wir das traditionell und strategisch konservativ reservieren. Wir veröffentlichen zum Beispiel auch den Betrag, den die Versicherungsmathematiker berechnen, den wir quasi oberhalb des Schadenerwartungswertes reserviert sind. Das sind bei uns 1,8 Milliarden. Das heißt, wenn wir jetzt auf den Punkt rechnen würden, dann könnten wir auch unsere Schadenreserven um 1,8 Milliarden reduzieren. Das wollen wir aber nicht, weil eben die Zukunft unsicher ist.
Wie viel Aktien haben Sie noch? Letztes Jahr haben Sie ja viele davon verkauft oder die meisten, muss man sagen.
Wir haben alle verkauft. Ich hatte das eben kurz erwähnt. Wichtig ist für uns die wirklich kongruente, die zeitenkongruente Kapitalanlage. Das macht man im Wesentlichen mit festverzinslichen Wertpapieren in unserer Branche, weil die immer eine feste Laufzeit haben. Das heißt, Aktien sind eine gesunde Beimischung, die wir gerne nutzen, wenn wir quasi Platz dafür haben. Letztes Jahr hatten wir das Gefühl, dass sie sehr gut gelaufen waren. Wir hatten über 200 Millionen Bewertungsreserven. Es waren große Schäden passiert und wir haben das gesamte Portfolio verkauft und haben dann eben auch über 220 Millionen Gewinne realisiert. Ich bin seitdem nicht wieder eingestiegen in börsennotierte Aktien. Wir sind allerdings bereit, wenn es demnächst mal eine Korrektur, eine Bewertungskorrektur gäbe, und wir haben da ja in den letzten Wochen und Monaten schon einige gesehen, dann werden wir auch wieder bereit einzusteigen. Noch ist es aber nicht so weit gewesen.
Anlass des Interviews ist ja Q3, darüber müssen wir auch noch mal mehr reden. Kommen wir nochmal zu den Einmalbelastungen. Da gibt es zwei Punkte zu besprechen. Erstens Vertragsrückzug im US-Mortalitätsgeschäft. Wir hatten uns im H1 ja schon drüber unterhalten. Sie haben die Preise erhöht und die Kunden haben dann gekündigt. Was ist der Stand der Dinge?
Ja, Sie haben das erwähnt, das ist technisch ein bisschen kompliziert, aber Sie haben das schön zusammengefasst. Wir haben das Recht, die Preise zu erhöhen. Dann haben aber Kunden in diesem speziellen Segment auch das Recht, diese Verträge zurückzuziehen. Offensichtlich empfanden einige unserer Kunden diese Prämienerhöhungen als zu hoch und haben dann diese Verträge gekündigt. Das führt in diesem Jahr zu Einmalaufwendungen. Wir hatten erwartet, dass das in etwa 260 Millionen US-Dollar werden. Wir haben jetzt im dritten Quartal bereits 260 Millionen US-Dollar Belastungen in die Bilanz genommen. Das werden aller Voraussicht nach nochmal so 120, 130 Millionen werden im vierten Quartal. Wir sehen das durchaus positiv, weil damit diese Verträge beendet sind. Die haben in der Vergangenheit zu Belastungen geführt. Die würden auch in der Zukunft zu Belastungen führen. Jetzt sind sie gekündigt, die Belastungen fallen weg. Wir haben die Einmallast im laufenden Jahr. Zu den Zahlen, wie gesagt, es werden zum Jahresende wahrscheinlich so 320, 330 Millionen Euro. Das ist eine hohe Belastung. Allerdings ist der Rest des Geschäftes gut gelaufen. Und das hat es uns auch dann ermöglicht, bei unseren Prognosen für das Jahresende zu bleiben. Das heißt, trotz dieser Belastung haben wir die Milliarde, die wir erreichen wollen, bestätigt und sind da sehr zuversichtlich, dass wir die erreichen werden.
Einmalbelastungen Teil 2 aus der Personenrückversicherung. Was sind das für Belastungen?
Das waren die ich eben genannt habe. Das sind die Rückzüge. Bei den Schäden, bei den Großschäden, das hatten wir schon erwähnt, die sind im Rahmen der Erwartungen gekommen und insofern auch keine außergewöhnliche Last gewesen. Diesen hohen Belastungen aus der Personenrückversicherung durch die Kündigung unserer Zedenten steht ein sehr gutes, über den Erwartungen liegendes Kapitalanlageergebnis gegenüber. Wir sind da mit einem Ziel ins Jahr gegangen von 2,7% Kapitalanlagerendite. Wir sind jetzt bei 3,2% rausgekommen und das hat auch mitgeholfen, diese Belastung ein wenig auszugleichen.
Ich würde gerne mal auf das Bild auf der Startseite Ihrer Webseite zu sprechen kommen. Hier geht's um digitale Vernetzung. Ich weiß gar nicht, ob Sie das Bild kennen. Es ist ein Rechenzentrum. Ist das von Ihnen oder eines Ihrer Kunden? Da geht's auch um digitale Vernetzung. Wir wissen ja alle, es verändert die Welt und damit auch die Risiken. Was haben Sie hier für Produkte?
Also wir müssen unterschiedliche Dinge unterscheiden. Wir haben seit Anfang des Jahres eine digitale Strategie, die beschäftigt sich einmal mit den Produkten, die Sie angesprochen haben, und auf der anderen Seite aber natürlich auch mit der Administration innerhalb der Versicherung und Rückversicherung. Das heißt, wo können wir durch Standardisierung, Automatisierung Kosten einsparen, uns zum Beispiel Vertragsangebote, Abrechnungen, Zahlungsverkehr so weit automatisieren, dass wir eben die Kosten der Verarbeitung deutlich reduzieren können. Da sind wir gut dabei. Es gibt da verschiedene Initiativen auch in der Industrie. Das ist der eine Block. Der andere Block sind die Produkte, die Sie angesprochen haben. Hier ist es so, dass wir uns natürlich darauf einstellen müssen, was unsere Kunden tun. Es gibt inzwischen auch Startups, die sogenannten Insurtechs, wo wir einfach die Bedarfe auch der Kundschaft abbilden müssen. Allerdings muss man sagen, dass hier die Volumina, die inzwischen über solche neuartigen Plattformen abgeschlossen werden, sich noch sehr in Grenzen halten. Darüber hinaus ist das prominenteste Beispiel natürlich die Entwicklung der Cyberversicherung. Das heißt, die Versicherung gegen Schäden aus den missbräuchlichen Nutzungen der IT, wenn hier Daten verloren gehen, wenn Daten gelöscht werden, wenn Unternehmen erpresst werden, dann ist das etwas, was sich sehr dynamisch entwickelt hat. Das sind bei uns inzwischen eine Sparte, die sich, wie gesagt, sehr mit dynamischen Wachstumsraten entwickelt. Und hier müssen wir natürlich auch die Expertise aufbauen, um auf der einen Seite die Risiken einschätzen zu können und auf der anderen Seite aber auch unsere Kunden beraten zu können, wie sie sich am besten schützen, sodass wir dann auf diese vielbeschworene Win-Win-Situation haben. Der Kunde hat oder der Versicherer hat weniger Schäden und wir müssen weniger Rückversicherungsschäden bezahlen.
Fazit Q3, Konzernergebnis 725 Millionen Euro, Ergebnis je Aktie 6 Euro, ein Plus von 32%. Der Gewinn lag im Vergleichsquartal bei 4,05 Euro. Ausblick, Gewinn rund 1 Milliarde. Herr Vogel, vielen Dank.
Ja, gerne.
Börsenradio Network AG, Quartalsbericht.